Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Velo Pro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, du siehst fantastisch aus. Geht's dir so gut, wie du aussiehst?
Ich muss nur so lachen, deswegen ist mein Gesicht gerötet, aber sonst ist alles, glaube ich, normal. Aber mir geht's gut, ja. Ich hoffe, dir auch.
Schon länger oder wie ging es dir so das ganze Jahr über?
Ach, das Jahr, also die ersten zwei Monate waren mega anstrengend. Wir haben leider hier die ein oder andere personelle Sorge, also mit Ausfallen und Krankheit und sowas. Und das belastet uns als Team. Belastet das ganze Team, aber belastet irgendwie mich auch sehr stark. Und aber...
Warst du krank?
Ich war nicht krank, nein. ich versuche sozusagen aufrecht zu bleiben.
Also der Hintergrund ist ja da, weil ich frage das ja nicht ohne Grund. Also wir haben festgestellt, dass wir gerade in den letzten Jahren, wenn wir Betriebsvergleich gemacht haben, dass Krankheitstage so eine Geschichte sind, die sind seit Corona oder auch schon vielleicht das Jahr davor immer stärker gestiegen und mittlerweile... Also ich habe für meinen Betrieb festgestellt, dass ein kompletter Mitarbeiter krank ist. Also immer. Also eine Person haben wir immer weniger. Und ich habe jetzt mit Kollegen drüber gesprochen und die meisten wussten nicht exakt, wie viele Krankheitstage die Mitarbeiter im Durchschnitt haben und wie viele Mitarbeiterkrankheitstage die Firma im Gesamten hat. Kannst du das für deine Truppe sagen?
Nee, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe mir gestern notiert, dass ich das erfassen möchte. Und das können wir ja rückwirkend problemlos mit unserem Steuerbüro machen und könnten das rausfinden. Und das war ein Ziel, weil ich glaube, wir irgendwie in der letzten Woche darüber gesprochen haben, wie viele es durchschnittlich sind. Und wenn wir jetzt von immer sprechen, also weil du ja immer gesagt hast, weißt du denn, wie es im Verhältnis zu vor 5 Jahren aussieht bei dir?
Naja, vor 5 Jahren habe ich tatsächlich nicht genau verglichen, aber ich habe noch mal so eine durchschnittliche Krankheitszahl in Deutschland, also Krankheitstage pro Jahr pro Mitarbeiter in Deutschland habe ich im Kopf. Ich weiß nicht, wie alt diese Zahl ist, die ich da im Kopf habe. Das ist schon ein paar Jahre her, also kann 5 oder 7 oder auch 10 sein, dass ich irgendwie so 10, 11 Tage im Kopf habe.
Okay.
Und ich war ganz erschrocken, dass ich letzt irgendwann gelesen habe, die durchschnittliche Krankheitstage in Deutschland pro Mitarbeiter pro Jahr 22.
Das hieße ja, es hätte sich verdoppelt und wenn es in 10 Jahren ist.
Gute Verdoppelung, ja.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Wie ist es denn gefühlt bei dir, wenn du es jetzt nicht valide hast?
Na, ich habe es schon valide. Also die durchschnittliche Krankheitstage meiner Mitarbeitenden im Jahr 2023 kenne ich sehr genau. Die ist nur wenige Tage unter dem deutschen Durchschnitt.
Also das ist natürlich nicht richtig begeisternd, ne?
Das kann mich noch nicht so richtig. Und deswegen weiß ich ja auch ganz genau, dass jeden Tag immer einer fehlt. Also das hochgerechnet auf alle Arbeitstage fehlt tatsächlich jeden Tag einer.
Und jetzt hast du das valide im Vergleich zu den Durchschnittszahlen, die du kürzlich gehört hast. Aber hast du denn ein Gefühl dafür, ob es bei dir auch gestiegen ist?
Also vom Gefühl her würde ich sagen, ja, ist gestiegen. Oder ich könnte es wahrscheinlich auch das kann ich ja sehr genau rausfinden. Das wird sich zeigen, dass es gestiegen ist. Mich interessiert ja vielleicht gar nicht unbedingt, ob das in meinem Betrieb gestiegen ist, sondern ich würde mich auch sehr gerne mit anderen Betrieben vergleichen. Also das ist sowas in dem Betriebskennzahlenvergleich, was man wirklich nur ermitteln kann, wenn man auch diese Zahl dann parat hat. Aber die kommt dann ja wahrscheinlich so plötzlich und da sagt einer Durchschnittskrankheitstage bei mir 15, wie sieht's bei dir aus? Dann musst du es natürlich sofort parat haben. Aber das, finde ich, ist unter den Geschäften und unter den Gewerken, unter den verschiedenen Unternehmen mit Sicherheit eine super interessante Zahl. Also auch ein guter Vergleich mal außerhalb der Fahrradbranche.
Unbedingt, weil wir haben ja Arbeits- und Fachkräftemangel, den haben wir auch schon häufig genug angesprochen. Und wenn dann natürlich irgendwie die Mitarbeitenden, die schon im Betrieb sind und die du ja sozusagen als Arbeitskraft auch eingeplant hast, wenn da doch mehr Krankheitstage da sind, dann wird es ja umso enger. Also es ist natürlich die Frage, wie kann das Ganze noch funktionieren?
Was natürlich witzig ist, oder na, witzig ist das vielleicht gar nicht, aber wir sind ja ein Unternehmer-Podcast und ich weiß, dass viele, die uns zuhören, Unternehmer sind, ein eigenes Fahrradgeschäft haben oder ein eigener Fahrradhersteller sind oder ein Großhändler sind oder sonst irgendwas, also irgendein Unternehmen betreiben. Und unter den Freunden, die ich habe, die Unternehmer sind, die machen sich darüber lustig, wenn ich mal erzählt, wie viele Krankheitstage bei uns ein Auszubildender in seiner Ausbildung hat, dann sitzen da irgendwie 4 Unternehmer zusammen und sagen, da sind wir in unserem ganzen Leben ja noch nicht hingekommen an so viele Krankheitstage. Es gibt doch offensichtlich auch einen sehr großen Unterschied zwischen Unternehmern und Mitarbeitenden.
Ja, den kenne ich auch. Also solange ich selbstständig war, war ich auch nie krank. Solange ich irgendwie einigermaßen stehen kann, arbeite ich weiter. Ich muss natürlich gestehen, dass die Situation für Angestellte natürlich eine andere ist. Selbstverständlich ist es natürlich auch nicht alles gesund, was Unternehmer und Unternehmerinnen sich selbst antun, krank dann weiter zur Arbeit zu gehen. Das ist ja nicht immer gut. Also es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass krank sein und dann zu Hause bleiben sicherlich auch sinnvoll ist.
Also absolut. Also ich wollte auch nicht sagen, man sollte irgendwie krank arbeiten. Das ist, glaube ich, gar nicht das. Das sollte gar nicht der Tenor dieser ganzen Geschichte sein, sondern es ist, glaube ich, eher, wenn man die richtige Einstellung hat, wird man nicht krank. Das wäre die positive Auslegung der ganzen Geschichte.
Ja, aber ich finde, gerade wenn man positive Auslegung, dann müssen wir mal weg von Krankheit. Ist mir zu viel Krankheit.
Okay, also positive Nachrichten.
Frühling steht vor der Tür.
Die Bahn und die GDL haben sich geeinigt. Das ist doch mal was.
Das ist wirklich eine positive Nachricht, gerade für uns als Bahnfahrer und Fahrerinnen.
Ich bin gar kein Bahnfahrer mehr. Ich bin dieses Jahr so wenig Bahn gefahren wie noch nie. Also ständig, wenn ich fahren wollte, haben die gestreikt oder haben Streik angedroht. Ich bin noch nie so viel Auto gefahren wie dieses Jahr.
Ging mir leider auch so und es war furchtbar, weil die Zeit in der Bahn ist nutzbar und die Zeit hinterm Lenkrad ist nicht nutzbar. Das finde ich immer ziemlich bitter.
Aber was sagst du zum Tarifabschluss? Also kennst du Details? Also
ich kenne keine Details, ich kenne nur sozusagen die Differenzen, die zum Schluss noch übrig waren. Und ich glaube, es ging um einen Tag, den man weniger arbeitet bei vollem Lohnausgleich. Also ich glaube, sie hatten sich...
Eine Stunde, nicht einen Tag.
Ja, Entschuldigung, natürlich eine Stunde, 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich und die Forderung war, glaube ich, 35 Stunden. Und das heißt, diese Stunde, das war sozusagen die Differenz. Und es ging, glaube ich, auch um den Zeitraum, den man, bis wann man das realisiert haben möchte. Und ich glaube, da, vielleicht weißt du mehr.
Also genau das ist das, glaube ich, was rausgekommen ist. Mich hat immer bei der ganzen Sache, haben immer die Höhe der Lohnforderung, das war für mich immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, das ist schon ganz schön krass. Die wollen schon auch alle ganz schön viel Geld verdienen. Also wenn ich 10% oder was, das ging, glaube ich, so um den Dreh, 10%, aber mindestens 500 Euro mehr. Das heißt, die gehen ja davon aus, dass die meisten bei 500, also wenn sie 10%, also die müssen ja so um die 5.000 Euro alle verdienen, sonst brauche ich ja nicht beides da reinzumachen. Also die meisten haben ja mit 10% wahrscheinlich mehr als 500 Euro. Und dann finde ich, dass eine 10%ige Steigerung auf, wenn das 10% eben mehr als 500 Euro sind, schon ganz schön krass. Und das ist in unserer Branche, ich hätte keinen, der sagt 10% oder 500 Euro.
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich muss gestehen, ich kenne die Tarife auch nicht bei der Bahn. Und ob das mehr Klagen ist oder tatsächlich sozialer Notstand, das kann ich nicht sagen. Und wenn die Löhne wirklich extrem niedrig wären, dann bin ich natürlich auch für einen Ausgleich und für einen Tarif, von dem man leben kann und von dem man auch gut leben kann. Aber ich weiß es nicht.
Naja, gut, aber in der Fahrradbranche könnten 10% ja, also oder 500 Euro ja gut mal 20% sein.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, also und das ist dann schon ganz schön krass, finde ich.
Ja.
Also von daher, das sollte mal ein Ansporn sein in der Fahrradbranche, noch bessere Löhne zu zahlen, damit wir wenigstens an die Zugbegleiter und Lokführer wieder rankommen. Lass uns mal den Zug nehmen zu unserem eigentlichen Thema. Also mit der Bahn können wir jetzt ja wieder nach Frankfurt fahren und da ist dann demnächst Eurobike.
Eurobike, genau.
Das ist ja eigentlich unser Thema heute. Also Eurobike, wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. Frankfurt ist, glaube ich, angenommen. Frankfurt ist eine tolle Messestadt. Die Messe Frankfurt ist ein tolles Messegelände. Und es wird ja auch noch dieses Jahr einige Highlights und Verbesserungen geben, so ich gehört habe.
Ich habe das auch gehört und ein paar Details weiß ich schon, aber wer es noch besser weiß, ist unser nächster Studiogast sozusagen oder Interviewgast, Stefan Reisinger. Stefan, du bist seit wie vielen Jahren bist du für die Eurobike verantwortlich?
Seit mehr als 20 Jahren.
Okay, da hätte ich jetzt aber wirklich eine andere Zahl eingetragen in meiner Frage. Okay, seit mehr als 20 Jahren, dann sag doch mal, was ist heute anders als, was war es, 2004?
2003 habe ich bei der Messe Friedrichshafen begonnen. 2004 habe ich dann die Eurobike sozusagen als Projekt übernommen. Und bin 20 Jahre jetzt mit dabei und natürlich ist es eine lange Zeit und heute gehöre ich irgendwie zum alten Eisen. Damals war ich sozusagen der Youngster im Team und damals habe ich natürlich wenig gewusst, ne, über das Messewesen oder relativ wenig und auch wenig über die Branche. Das ist jetzt 20 Jahre später natürlich, das Wissen ist schon gewachsen. Man kann sich allerdings natürlich auch fragen, ob das immer von Vorteil ist, ne? Damals ist man an viele Dinge natürlich eher unverblümt reingegangen. Heute muss man eben oder taktiert man vielleicht dann auch mehr, weil man einfach auch mehr weiß. Aber klar, es hat sich natürlich, die Branche hat sich auch sehr entwickelt über die 20 Jahre. Ja. Also unser Geschäft hat sich entwickelt, die Branche hat sich entwickelt und so gesehen, also ist schon eine schöne Zeitreise jetzt gewesen.
Ja, aber dann sag doch mal, was wirklich konkret anders ist. Ich meine, abgesehen davon, dass es jetzt Frankfurt und nicht mehr Friedrichshafen ist und dass vielleicht auch das viel größer geworden ist, aber gibt es denn so richtig für dich so Punkte, wo du sagst, das ist konkret anders als das, was vor 20 Jahren stattgefunden hat?
Ja, also ich meine, die Veränderung des Standorts ist natürlich eine Riesenveränderung gewesen für uns. Es ist einfach ein Unterschied, ob du sozusagen etwas als Heimspiel mit der eigenen Truppe auf dem eigenen Gelände organisierst oder ob du sozusagen Gast bist in einer fremden Stadt und dort auch auf andere Partner und Dienstleister angewiesen bist. Also das ist natürlich eine immense Veränderung und die Branche hat sich natürlich auch brutal verändert, ne? Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war die Eurobike ja praktisch eine Sportmesse, ne, ein Sportfestival. Ja. Also hat sich die Mountainbike-Szene getroffen und hat irgendwie wild gefeiert. Und eigentlich war das Business eigentlich nur sozusagen ein Nebenaspekt. Ja. In erster Linie war es ein Klassentreffen und man hat sich 4 Tage hochleben lassen. Und das hat sich natürlich auch brutal verändert. Ja. Heute sind wir die Business-Plattform und gefeiert wird zwar immer noch ein bisschen, aber da haben sich natürlich schon auch die Determinanten haben sich da dramatisch verschoben. Ja.
Okay, gibt es denn in diesem Jahr Neuigkeiten, auf die wir uns freuen dürfen? Also was wir sind ja ein Podcast für den Handel. Auf was darf sich der Handel freuen in diesem Jahr?
Genau, also wir haben wieder eine ganze Reihe von Neuigkeiten mit im Gepäck. Wir werden zum ersten Mal einen großen Aufschlag machen bei dem Thema Eco-Mobility, also wirklich so in dieser Kategorie von Fahrzeugen, die zwischen den Welten Lastenfahrrad und Automobil spielen, auch irgendwie als Leicht-Elektrofahrzeuge sozusagen bekannt, wo wir glauben, dass es da auch noch wahnsinnig viel Potenzial und auch Innovation geben wird in der Zukunft in sozusagen dieser Fahrzeugklasse, für die es eigentlich ja noch nicht mal so einen richtigen Namen oder Begriff gibt. Da werden wir eben zum ersten Mal auch, sagen wir, so richtige Areas haben, wo man eben solche Fahrzeuge auch in der Anwendung sehen und erleben kann, also auch so in Richtung Handwerksbetriebe und Lieferdienste und so weiter gedacht. Wir haben natürlich ein paar prominente Rückkehrer auch auf die Messe. Firmen wie zum Beispiel Giant oder auch Kalkoff kehren zurück, was natürlich toll ist für uns und auch, glaube ich, für die Branche insgesamt. Gleichzeitig haben wir praktisch von den großen, wichtigen auch niemanden verloren, trotz ja einem, sag mal, durchaus herausfordernden Marktumfeld zurzeit, was, glaube ich, auch für sich spricht. Wir haben zum ersten Mal auch jetzt wieder eine größere Handmade-Area mit dabei, weil wir natürlich auch das Thema Fahrrad, sag mal, in seiner schlichten und handwerklichen und asketischen Art sozusagen weiter feiern und hochleben lassen wollen. Und natürlich noch eine ganze Reihe auch, sag mal, organisatorischer Verbesserungen und Optimierungen. Wir sind zum Beispiel jetzt zum ersten Mal auch auf den digitalen Systemen der Messe Frankfurt, also sprich all die Dinge, die man eben so nutzt, eine App und einen Hallenplan und die digitalen Dienste auch zur Messevorbereitung, da setzen wir jetzt eben zum ersten Mal auf den Frankfurter Systemen auf, was, glaube ich, für den Kunden eben einfach auch nochmal einen riesen Vorteil bringt im Sinne von dem, was eben da alles so möglich ist und was auch den Messebesuch und die Orientierung und die Vorbereitung erleichtert. Das waren alles Dinge, die konnten wir so in den ersten 1-2 Jahren jetzt noch gar nicht stemmen. Jetzt für dieses Jahr haben wir eben auch da, sagen wir mal, einen großen Schritt nach vorne machen können.
Stefan, du hast vorhin von Eco-Mobility, New Mobility gesprochen. Großes Thema diesmal, also ein bisschen Light-Elektrofahrzeuge, stelle ich mir jetzt darunter vor, aber eben auch Lastenfahrräder, eben so das ganze Spektrum. Das letzte Mal, dass ich so einen Versuch gesehen habe oder sowas gesehen habe, war bei der OMR, Online Marketing Rockstar in Hamburg, auch so 60.000 Besucher. Das ging komplett in die Hose, weil irgendwie CEO von Audi da war und irgendwie seine großen Kisten vorgestellt hat. Was ist der Unterschied für dich von der OMR zur Eurobike?
Also die OMR habe ich selber jetzt nicht erlebt, deswegen kann ich den Vergleich an der Stelle jetzt auch nicht genau nachvollziehen. Aber zumindest glaube ich, das, was du gerade geschildert hast, die Ablenkung dort der großen Autokonzerne oder auch deren Vorstandsvorsitzender, die haben wir sicherlich jetzt nicht im Rahmen der Eurobike, sondern das sind natürlich, der Fokus geht da voll aufs Fahrrad und natürlich aber auch auf die artverwandten Themen. Und von daher glauben wir auch, dass wir die richtige Plattform dafür sind. Da glauben wir eben auch daran, dass wir uns leichter tun, dieses Segment zu entwickeln, als es jetzt vielleicht eine entweder Marketingmesse ist, wie die OMR, oder vielleicht eben auch eine klassische Automobilmesse.
Ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass ich sozusagen als Besucher der Messe und auch als Händler der Messe solche Dinge auch mal ausprobieren möchte und vergleichen möchte, was ist dann davon überhaupt fahrbar, was ist handelbar, wie sind sie aufgebaut, welche Ähnlichkeiten gibt es. Aber sieht denn die Eurobike das als auch als Markt für Händler? Weil ich sage jetzt mal, es ist ja kein klassischer Handels- oder Retail-Markt.
Also genau, ist es vielleicht nur am Rande, gebe ich dir völlig recht. Wobei, ich sag mal, wenn man sieht natürlich, was sich auch draußen im Handel ja so an Entwicklungen auch darstellt, wer weiß, ne, wo die Reise hingeht. Deswegen, ich würde das jetzt auch nicht völlig ausschließen, ja, aber da ist durchaus unser Interesse natürlich nicht nur jetzt ein Angebot für den klassischen Fahrrad- oder Zweiradhandel zu machen, sondern natürlich auch zu gucken, welche spannenden Zielgruppen gibt es denn vielleicht in der Zukunft noch für diese Produkte und auch für unsere Branche.
Ich finde, das lässt sich auch eher darauf verbuchen. Das ist uns ja auch total wichtig, dass so eine Messe ja mehr sein muss als nur das konkrete Angebot für den Händler und das, was er selber auch am Business dort betreibt, sondern irgendwie, ne, Geist erweitern, ein bisschen Kopf aufmachen und mal gucken, was passiert eigentlich in diesem ganzen Feld und dann inspiriert nach Hause zu kommen und vielleicht einen größeren Blick aufs Ganze zu haben.
Genau, das muss ja unser Anspruch sein. Wir wollen ja die Zukunft zeigen, ne? Und deswegen, glaube ich, ist es auch genau unsere Aufgabe, dass wir eben da auch neue Felder aufmachen, neue Produkte zeigen, neue Zielgruppen ansprechen. Das ist genau die Aufgabe einer Leitmesse.
Aber es gibt ja neben den Produkten, wir sind jetzt ja ein bisschen schon bei den Produkten gewesen oder auch haben uns ein bisschen bei den Produkten vielleicht sogar aufgehängt. Es gibt ja darüber hinaus auch jede Menge Konferenzen und Themen, die anders besprochen werden. Also keine Produktthemen, sondern tatsächlich Verkaufen oder Präsentation oder sonst irgendwas. Sowas wird es doch auch geben, Stefan, oder?
Absolut. Also wir haben ein Wahnsinnsprogramm im Rahmen der Eurobike, sowohl an den Business-Tagen als natürlich dann auch für Endkunden an den Festival-Days mit Dutzenden von Vorträgen, von Meetings, von Gruppen, die sich treffen. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade die letzten Monate so intensiv wie noch nie auch mit den deutschen und europäischen Fachverbänden zusammengearbeitet, um da eben auch wirklich ein ganz zielgenaues und spitzes und auch wertvolles Programm zusammenzustellen. Und auch das ist eben eine Aufgabe einer Eurobike, dass es nicht nur um Produkte und Aussteller geht, sondern dass wir natürlich auch, sagen wir, die ganze Branche da mit den wichtigsten Themen auch zusammenbringen und den Austausch fördern und das Netzwerken fördern und auch da natürlich über die Zukunft sprechen.
Wenn du gerade sagst, Netzwerken fördern, ich habe was gelesen oder habe es mir ins Auge gesprungen, Leaders Night. Kannst du zwei, drei Worte dazu sagen, an wen sich das wendet und was das sein wird?
Genau, also die Leaders Night ist eben auch so ein neues Produkt, was wir dieses Jahr einführen werden am Vortag der Messe, wo wir eben ein paar ganz hochkarätige Referenten und Inputs am Start haben. Und eben wirklich so auf C-Level die wichtigsten Player der Fahrradbranche, der Fahrradwelt zusammenbringen wollen. Größenordnung 200 bis 300 Personen haben wir da vor Augen. Und viele von denen laden wir ein, weil wir sie eben auch dort haben wollen, bieten aber auch die Möglichkeit, dass man sich an dem Abend eben mit einer käuflichen Karte auch beteiligen kann.
Sehr gut. Und das finde ich auch schon bei euch auf der Homepage. Das ist schon möglich jetzt, oder?
Ja. Genau, also die ganzen Tickets sind ab sofort beziehungsweise seit einigen Tagen eben käuflich und damit kann man eben auch jetzt schon eigentlich in die, sag mal, Planung zur Messe einsteigen, kann sich eben überlegen, welche Formate machen Sinn für mich, wo möchte ich dabei sein und kann entsprechend eben schon die erste Juli-Woche für sich durchplanen. Ja.
Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz was sagen? 24 ist ja wahrscheinlich schon auch das meiste gebucht und verplant. Wie das mit den Größen- und Mengenverhältnissen ist, Aussteller, Fläche und so weiter im Verhältnis zum letzten Jahr?
Genau, also wir sind so in den, sag mal, Aussteller-Hallenplanungen, würde ich mal sagen, sind wir schon zu 90% durch. Die letzten 10% folgen jetzt eben noch so in den nächsten Wochen. Wir sind voll auf Kurs. Wir erwarten, dass die Veranstaltung im selben Umfang, in derselben Größenordnung wie 23 stattfinden wird. Wir nutzen auch dieselben Hallen, also dieselben Flächen. Es wird das gewohnte Setting sein. Es gibt da so gesehen eben keine ganz großen Veränderungen. Und ich glaube, in den Zeiten, die wir jetzt gerade auch so erleben, muss man ja sagen, dass wenn man etwas auf Vorjahresniveau hält, dann ist man ja sozusagen unter den Gewinnern. Ja. Also das, glaube ich, darf man eben auch nicht vergessen. Auch wir können dieses Jahr jetzt nicht wahnsinnig wachsen. Das gibt der Markt nicht her. Aber wir werden auf Augenhöhe mit letztem Jahr die Veranstaltung machen können.
Also das sehen wir auch so. Du hast ja vielleicht die Marktdatenkonferenz begleitet oder besucht und da haben wir auch gesagt, irgendwie so Etablieren der Umsatzzahlen ist eigentlich schon ein Erfolg in diesen Zeiten. Aber dann sag doch mal, und Besucherzahlen, habt ihr euch da ein Ziel gesetzt?
Ja, also wir wollen auch da wollen wir zulegen. Also das ist ganz klar das ambitionierte Ziel. Ich glaube, da können wir auch noch mehr. Frankfurt ist ja immer noch relativ neu, auch für alle, ist noch nicht gelernt, noch nicht etabliert. Wir wollen 80.000 Besucher erreichen mit der Eurobike, was ambitioniert geplant ist. Wir haben ja auch, sag mal, noch eine Heim-EM im Fußball so um die Zeit herum. Das sind ja auch immer so externe Dinge, die kannst du gar nicht so genau bewerten und einschätzen, welche Effekte das vielleicht eben auch nochmal hat. Aber deswegen, wir sind da guter Dinge, dass wir die 80.000 Besucher auch erreichen können.
Sehr schön. Ich bin froh, dass ihr euch da ehrgeizige Ziele setzt, weil das hilft ja allen. Vielleicht hast du für uns zum Abschluss noch irgendwie 4, 5 Highlights aus deiner Eurobike-Geschichte. Also vielleicht irgendwie so ein paar Highlights, wo du sagst, irgendwie so, ey, das werde ich nie vergessen. Das war für mich irgendwie einer der Höhepunkte.
Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde Zeit füllen. Aber also legendär war natürlich hier in Friedrichshafen früher immer die Eurobike-Party. Ne? Da ging es ja wirklich jedes Jahr wild und noch wilder zu. Da musste man manchmal ja schon Sorgen haben, ob da am nächsten Tag sozusagen alle noch unter den Lebenden sind. Das waren eben so die wilden Zeiten. Da haben wir natürlich irgendwie selber auch wahnsinnig viel Spaß dran gehabt und die Branche auch. Das wird immer in Erinnerung bleiben. Ich glaube, also nicht nur mir, sondern eben ganz, ganz vielen in der Branche, die das eben auch miterlebt haben. Alle natürlich auch noch ein paar Jährchen jünger waren. Und natürlich so ein Besuch von Angela Merkel 2013 auf der Eurobike ist natürlich auch etwas, was unvergessen bleibt, auch mit dem, was da so an Vorbereitungsaufwand zu leisten war und was wir da mit Sicherheitsbehörden an Begehungen hatten und wo man eben auch Einblicke mal bekommen hat in eine Welt, die ja sonst eher, sag mal, verborgen ist, war natürlich hochspannend. Und sag mal so, jetzt rein für mich beruflich war natürlich jetzt auch dann wirklich diese Unternehmensgründung der Fernemic und eben der Umzug der Eurobike nach Frankfurt und all das, was wir da sozusagen auch im Hintergrund eben natürlich an Themen klären mussten. Das war natürlich einfach auch nochmal hoch, hoch spannend. War sicherlich beruflich natürlich jetzt nochmal ein absolutes Highlight für mich. Und wo ich, also um vielleicht noch irgendwie zwei weitere noch rauszuhauen, wo ich auch immer wieder noch dran denke, ist unser erster Eurobike Demo Day in Eichenberg, ich weiß nicht, ob ihr damals dabei wart, 2007, als wir zum ersten Mal gesagt haben, wir müssen auch so einen Testtag vorneweg machen draußen, und es hat die ganze Nacht, also nicht geregnet, sondern es hat in Kübeln gegossen, und alle, die da teilgenommen haben mit ihren Eventfahrzeugen, sind irgendwo in die Wiese reingefahren, und aber auch kein Zentimeter mehr vor und zurück. Ne? Man steckte eigentlich nur noch irgendwo im Schlamm fest. Also es war eigentlich ein Desaster, aber die Stimmung an dem Tag war derart gigantisch, dass irgendwie allen klar war, das Format wird es auch in Zukunft geben. Ja? Und auch wenn vielleicht dann der Platz natürlich im nächsten Jahr ein anderer war, weil wir gelernt haben, da können wir es nicht nochmal machen. Aber das sind eben so Dinge, die bleiben natürlich total im Gedächtnis. Ja. Und dass wir irgendwie Anfang der 2000er mal die Ersten waren, die irgendwie einen E-Bike-Testparcours im Rahmen der Eurobike angeboten haben, und die ganze Branche hat uns dafür belächelt. Und wenn wir irgendwie heute sehen, mit was die Branche jetzt irgendwie das Geld verdient und welche Themen jetzt irgendwie vorne die Lokomotive spielen, dann haben wir auch damals schon irgendwie einen guten Riecher gehabt.
Ja, also absolut, das muss ich auch sagen. Und gerade jetzt in Frankfurt, der Testparcours mit Parkhaus rauf und runter, da bietet ja wirklich alles, und der ist ja auch relativ lang und groß, und trotzdem ist extrem viel Verkehr, also man muss schon fast ein bisschen aufpassen. Von daher kann ich auch nur jeden ermutigen, wirklich dahin zu fahren, Fahrräder zu testen, auch mal Räder zu fahren, die man vielleicht nicht im Programm hat. Das ist da echt mal eine Chance. Und dass wir die Eurobike, dass wir die größte Messe hier in Deutschland haben, so bequem in Frankfurt, das muss man doch auch nochmal eben tatsächlich festhalten. Da ist ja auch was passiert, und wer jetzt nicht zur Eurobike kommt als Fachhändler, da muss man ja wahnsinnig sein. Es ist wirklich einfach und bequem, dahin zu kommen. Also von daher, ich finde es eine super Entwicklung. Ja, ein bisschen im Gelände fahren wie früher, wie du es gerade erzählt hast, das fehlt mir vielleicht in Frankfurt, aber ja, das kriegen wir auch noch anders hin, oder?
Super, Thorsten, ich hätte es nicht besser sagen können. Genau, und an der Erweiterung des Testparcours in Frankfurt, an der arbeiten wir, gebt uns mal noch ein paar Tage Zeit, dann haben wir da, glaube ich, auch noch mal eine ganz gute Meldung, die wir da verkünden können.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, in Frankfurt uns zu treffen, und ich gehe in der Regel sehr inspiriert nach Hause und habe ganz viele neue Ideen, und das möchten wir natürlich auch all unseren Händlern nahelegen, nicht in ihrem Sumpf stecken zu bleiben, sondern einmal raus, einmal auf die Messe und danach mit großem geöffneten Kopf wieder nach Hause zu fahren.
Sehr gut, wir sind da, wir sind bereit.
Gut, wir werden ja nochmal ein Special machen, das ist im Juni, und da gehen wir ein bisschen auf die Details ein, also was erwartet man einem im Detail auch für den Handel an Vorträgen, an Seminaren, an vielleicht auch an Hallen, die vielleicht an Partys, genau, wie wir ja wissen, ein elementarer Teil. Und wir dürfen uns jetzt nicht irgendwie auf unser Alter zurückziehen, sondern sagen, natürlich feiern auch wir und alle hoffentlich da draußen, die uns zuhören. Ja, also das werden wir im Juni nochmal nachholen, so die Details beschreiben.
Genau, und da können wir bestimmt auch noch mal ein paar, sag mal, weitere Einblicke bieten, beziehungsweise natürlich inhaltlich einfach auch noch mal ein Stückchen weiter. Und von daher genau der richtige Zeitpunkt, um dann auch noch mal konkret zu gucken, was wird denn wann, wo und für wen angeboten.
Und dann haben wir jetzt die Messe auf dem Zettel. Alle haben sich den Termin eingetragen. Hast du vielleicht den Termin noch mal eben für uns parat, Stefan?
Ja klar, das ist der 3. bis 7. Juli in Frankfurt auf der Messe.
Wunderbar, dann danke ich dir, dass du heute bei uns warst, und ja, dann hören wir uns wieder bei dem nächsten Eurobike-Special.
Ich danke euch, es war mir ein Vergnügen.
Uwe, ich freue mich ja wieder auf unseren VSF-Stand. Da war ja letztes Mal wieder richtig viel los, und das ist auch irgendwie gemütlich und irgendwie so eine Base, wo man hinkommt und wo man wieder Leute trifft. Machen wir es dieses Jahr wieder genauso?
Wir machen es ähnlich. Wir machen es nicht genauso, aber wir machen es ähnlich. Wir lernen ja auch immer wieder aus den Jahren davor und machen kleine Veränderungen. Aber die Lounge wird so bleiben, und da freue ich mich auch drauf.
Dann kann ich mich dahin flezen und Leute treffen.
Und kriegst von mir ein Espresso.
Sehr gut.
Pack das mal in dein Topcase.
Auf der Mitgliederversammlung in Leipzig, da gab es ja einen Shorty. Also kannst du dich noch an die Shorties erinnern, Uwe?
Ich kann mich an die Shorties erinnern, aber ich war in keinem, weil ich ja selber auch in Seminaren und Workshops war.
Genau, und ich hatte auch, also ich habe einen Shorty gemacht, gegeben, mit einem Freund zusammen. Und zwar ging es bei uns ums Coaching.
Coaching kenne ich.
Ja, das war super interessant, und wir haben auch ein extrem gutes Feedback gekriegt. Ich glaube, bei der Auswertung war auch dieser Shorty recht gut dabei. Und wir haben wirklich viel Rücklauf gekriegt. wir haben ein bisschen erklärt, was der Unterschied ist zwischen Beratung, Training und Coaching und wo es im Coaching wirklich drum geht. Und das war schon sehr interessant, was das auch mit den Leuten gemacht hat. Also die waren alle sehr erstaunt. Also das kam so viel schwer ins Laufen, aber wenn es dann lief, dann war es richtig gut.
Schwer ins Laufen, weil unsere Mitglieder so schwerfällig sind, oder?
Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also das ist ja, das ist im VSF, glaube ich, das Schöne, weil also die, die da hingekommen sind, waren auf jeden Fall alle sehr, sehr offen. Und deswegen nach der kurzen Erklärung, wo alle zugehört haben, ging es dann richtig los und da war so richtig Teamarbeit angesagt und das war wirklich klasse. Und es haben sich auch welche bereit erklärt, mal sich zu öffnen und öffentlich quasi so ein Coaching zu machen, was man ja normalerweise sehr intim macht.
Okay, und was willst du jetzt irgendwie, was willst du jetzt ins Topcase packen?
Ins Topcase will ich was packen, indem man, also was reinpacken, wo man ein Coaching mit sich selbst machen kann, also ohne Coach, so ein Selbstcoaching. Da gibt es eine Methode, die habe ich neu kennengelernt, die fand ich sehr gut. Also man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen und das ernsthaft machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Aber ich habe mittlerweile gehört, dass einige Kollegen, die bei uns im Shorty waren, auch schon ins echte Coaching eingestiegen sind, sich also wirklich coachen lassen. Und wenn man mal so ein Gefühl dafür kriegen möchte, was das Coaching mit einem machen kann, was es in einem bewirken kann, dann kann man mit diesem, was wir jetzt ins Topcase reintun, wirklich einen schnell und einfachen Einblick gewinnen. Jeder, der das möchte, kann sich von uns Brief zuschicken lassen, in diesem Fall tatsächlich mal nicht zum Downloaden, sondern ihr müsst wirklich einen Brief von uns bekommen, weil es was Physisches ist, was wir euch da schicken müssen. Und da geht es ums innere Team und um eure innere Einstellung dazu und das könnt ihr rausfinden, müsst euch nur ein bisschen Zeit nehmen und müsst uns nur schreiben oder braucht uns nur schreiben, dass ihr es haben wollt und dann bekommt ihr das. Wohin muss ich schreiben, Uwe?
Ja, an uns, an info@vsf-mail.de.
Okay. Alles klar. Also eine Mail an den VSF und schon bekommst du einen schönen Brief aus Marburg.
Das ist der heiße Scheiß.
Diesmal gibt's ja was, das hast du mitgebracht. Ich war eigentlich relativ schnell fasziniert. Ich habe mir das dann auch schnell gekauft oder mir bestellt. Ich find's nach wie vor eine total klasse Sache. Uwe, was hast du ins Leben gerufen?
Ja, und zwar eine Thule-Tasche. Die habe ich vor, ich würde jetzt mal behaupten, 3 oder 4 Jahren von meinem Freund Nick geschenkt bekommen. Und ich bin total begeistert. Es gibt keine Radtour, auf die ich gehe, mehr ohne diese Tasche. Also es ist keine Fahrradtasche, sondern es ist eine Reisetasche. Und die hat lauter Fächer, in denen man sozusagen alle Accessoires, alle Trikots einzeln reinstecken kann. Best Tasche ever. Also es gibt keine Reise mehr, wo ich nicht sortiert und geordnet unterwegs bin.
Ja, was man muss sich das ein bisschen vorstellen, weil die ist in Fächer unterteilt, indem man die Trikots aufgerollt wie so eine Wurst reinsteckt und dann hat man für jeden Tag sein Trikot und seine Hose, was man rauszieht und das ist alles so super geordnet, also wirklich faszinierend, diese Tasche. Dann gibt's noch ein Fach für den Helm, dann gibt's ein Schmutzfach für die Schuhe, es gibt ein Brillenfach, also eigentlich alles, was zum Radfahren wichtig ist, ist da perfekt aufgehoben, ne?
Genau, völlig perfekt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und diese Tasche dabei habe. Also großes Kino, Thule Roundtrip, 55 Liter, tolle Tasche.
2 Farben zur Auswahl, also wenn ihr Thule-Kunden seid, dann bestellt euch die mal. Das macht Riesenspaß, diese Tasche zu haben.
Immer vorwärts, das erwartet dich beim nächsten Mal.
Wir haben vorhin ein bisschen darüber erzählt oder berichtet, wie das ist, wenn man seine Zahlen der Krankheitstage vergleichen will. Aber das sind ja so spezielle Zahlen. Die wichtigsten und dringendsten Zahlen sind ja irgendwie so Umsatz oder wie viel macht deine Werkstatt Gewinn oder was ist der Rohertrag pro Fahrrad. Wie kann man denn sowas wirklich gut miteinander vergleichen, Uwe?
Ja, also wir haben ein Tool, was wir anbieten. Das ist der Business Navigator. Und ich kann nur sagen, diese Betriebsvergleiche mit dem Business Navigator sind großartig, sind aufschlussreich. Und ich glaube, in der nächsten Sendung können wir da gerne mal reinhören.
Ich kenne das ja, dass viele sich da richtig drüber streiten. Aber das werden wir nicht machen, sondern wir zeigen mal, wie gut das Tool wirklich funktioniert, oder?
So machen wir das.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.